Irgendwas mit Energie. Der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News Update von Energate. Heute ist Freitag, der 31. Januar. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist Carsten Kloth. Hallo Carsten.
Ja, hallo Chris.
Carsten, wir zeichnen jetzt so kurz vor 10 Uhr am Freitagmorgen auf. Wir haben tatsächlich heute auch etwas mehr Zeit noch am Morgen für die Vorbesprechung uns genommen, weil wir heute auch eine nicht ganz gewöhnliche Folge machen wollen angesichts der ja durchaus turbulenten Ereignisse im politischen Berlin. Wollen wir heute weniger auf das energiewirtschaftliche und energiepolitische Tagesgeschäft gucken, sondern die Vorgänge im Bundestag, den Streit zwischen den Parteien auch zum Anlass nehmen und der Frage nachzugehen, gibt es auch energiepolitische Konsequenzen? Wäre das, was gerade bei der Migrationspolitik passiert, auch in der Energiepolitik möglich? Denn der Frage wollen wir nachgehen. Es gibt ja durchaus auch zwischen Union und AfD, und vielleicht nehmen wir die FDP noch mit, auch in der Energiepolitik einige inhaltliche Überschneidungen, aber durchaus auch einiges Trennendes. Deshalb sind wir heute zu zweit. Erstmal danke, dass du dabei bist und dass wir ja jetzt versuchen, in eine Sonderfolge zu gehen.
Genau, eine etwas ungewöhnliche Folge in einer ungewöhnlichen oder besonderen Woche. Wir haben jetzt gerade die Bundestagssitzung, Debatte über Gesetzentwürfe von SPD, Bündnis 90 Die Grünen zur Energiepolitik, und anschließend haben wir dann noch eine besondere Debatte, da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein.
Lass uns doch mal dahin kommen, was ist eigentlich passiert, warum haben wir eine so eine besondere Debatte, warum hatten wir die schon am Mittwoch und warum haben wir die auch am heutigen Freitag? Und ich würde zum Einstieg gerne nochmal kurz zurückgucken, um die Veränderung, die zwar den meisten klar ist, aber jetzt auch hier im Podcast nochmal kurz mitzunehmen. Was ist passiert? Gucken wir mal in den November. Nach dem Scheitern der Ampel hat Friedrich Merz im Bundestag gesprochen und hat da sehr klar gemacht, dass die Union nur die Entscheidung auf die Tagesordnung des Bundestages setzen will bis zur Wahl. Dann kommt Zitat, über die wir uns zuvor mit SPD und Grünen in der Sache geeinigt haben, sodass weder bei der Bestimmung der Tagesordnung noch bei der Abstimmung der Sache nur ein einziges Mal eine zufällige oder tatsächliche Mehrheit mit denen da zustande kommt, sagte Merz und zeigte Richtung AfD. Also das war ein klares Statement. Ja, und jetzt in der vorangegangenen Woche nach der grausigen Tag von Aschaffenburg am vergangenen Mittwoch, bei der ein völlig fehlgeleiteter Mensch auf eine Kindergartengruppe losgegangen ist und zwei Menschen getötet hat, darunter ein zweijähriges Kind, vollzieht Friedrich Merz einen Kurswechsel und hat dann am Donnerstag zuerst gesagt, also es ergeben sich neue Schlussfolgerungen. Und er hat seinen Fünf-Punkte-Plan vorgestellt, den eine von ihm geführte Bundesregierung zu ergreifen hat. Und das war noch am Donnerstag, er hat gesagt, eine von ihm geführte Bundesregierung. Und einen Tag später hat sich aber dieses Blatt gewendet und Merz kündigt plötzlich an, die Union wird einen Antrag zur Migrationspolitik, die ja Grenzkontrollen vorsieht, Zurückweisungen, den Asylanspruch einschränkt, noch vor der Wahl, also am zurückliegenden Mittwoch, in den Bundestag einbringen. Es war dann auch dieses Zitat all in, also alles oder nichts. Merz geht richtiges Risiko. Und damit war dann auch die Tür geöffnet für einen gemeinsamen Beschluss von Union, AfD und FDP.
So ist es dann auch gekommen. Und seitdem ist die Aufregung groß. Von einem Tabubruch ist die Rede, von einer historischen Zäsur, die Brandmauer sei gefallen, Wortbruch von Friedrich Merz. Aber ja, wie kam es dazu?
Ja, gute Frage. Das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Da wurde jetzt auch hier in Berlin drüber gerätselt. Das weiß man wahrscheinlich in unionsinternen Kreisen, aber auch da gab es viel Verwirrung. weil auch da zu hören war noch am Donnerstag, auch am Freitagmorgen noch, dieses Vorhaben gäbe es nicht, jetzt schon Abstimmungen im Bundestag herbeizuführen. Es ist aber dann doch so gekommen. Was zu hören war, ist, dass Friedrich Merz in der Gremiensitzung nach der Tat von Aschaffenburg hochemotional war. Olaf Scholz hat das im Bundestag auch ausgenutzt und sagt, das wäre eine Entscheidung, die im Affekt gefallen ist. Und das ist ja tatsächlich ein Punkt, vor dem der ein oder andere Unionspolitiker auch im Vorfeld schon so ein bisschen gewarnt hatte oder auch ein bisschen Angst hatte, dass Friedrich Merz ein sehr impulsiver Mensch ist, sehr emotional, und dass ihm da gegebenenfalls dann auch Fehler passieren könnten. Richtig ist aber auch, dass nach dem, was passiert ist in Aschaffenburg, auch ohnehin Mehrheiten im Bundestag da sind, weil in der Migrationspolitik ist die Union der AfD in vielen Punkten deutlich näher, als sie es mit SPD und Grünen wäre, und auch die FDP lag ja in Migrationsfragen immer weit weg von SPD und Grünen. Es ist auch zu hören und macht auch so ein bisschen die Anzeichen, dass Friedrich Merz natürlich auch nochmal ein unionsinternes Zeichen setzt und sagt, na, die Merkel-Jahre sind vorbei. Dazu passt ja jetzt auch bemerkenswerterweise, dass sich Angela Merkel gemeldet hat, dass sie ein Statement auf ihrer Webseite veröffentlicht hat, in dem sie deutlich sich von Friedrich Merz absetzt, ihn eigentlich auch ziemlich scharf und deutlich kritisiert, und das im Wahlkampf, mitten im Wahlkampf. Also das ist wirklich absolut bemerkenswert. Und auch, dass jetzt so kurz vor der Wahl, dass ja am Mittwoch, als über diesen ersten Antrag der Union abgestimmt wurde, es doch auch einige Abweichler in Unionsreihen gab. Die haben nicht dagegen gestimmt, sie sind einfach nicht zur Abstimmung erschienen. Es gab einzelne Enthaltungen, unter anderem auch von Thomas Heilmann, Vorsitzender der Klimaunion. Ja, und da wären wir dann beim Klimathema und beim Energiethema. Weil wir haben uns, krankheitsbedingt haben wir diese Woche ja schon einen Podcast gehabt am Montag, und da hatten wir uns schon gefragt, verändert das einfach nochmal etwas an der Absicht, jetzt in dieser turbulenten Zeit doch auch noch gemeinsame energiepolitische Beschlüsse zu fassen? Und bei allem, was wir jetzt Stand Freitagmorgen wissen, führt das zumindest in energiepolitischen Fragen jetzt nicht zu einer Spaltung in Dingen, die schon geeint waren, sondern die energiepolitischen Beschlüsse, die Union, SPD und Grüne gemeinsam auf den Weg bringen wollen. Das wird wohl so kommen. Die Hörerinnen und Hörer werden womöglich, wenn sie den Podcast hören, schon mehr dazu wissen. Wir wissen es momentan am Freitagmorgen noch nicht.
Genau, die Abstimmung zu den Energiegesetzen, zu denen es eine Einigung gegeben hat, die läuft aktuell. Unsere Kollegin Lisa Marx hört zu und schreibt es dann heute auch auf. Ich gehe davon aus, dass das auch so wie geplant abgestimmt wird. Es geht, wir haben mehrmals drüber berichtet. Du hast es erwähnt. Es geht um die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes samt Messstellenbetriebsgesetz. Es geht um die Kraft-Wärme-Kopplung und das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz sowie um das Biomasse-Paket. Und das konnte jetzt auch beispielsweise die FDP nicht mehr verhindern, dass die Themen noch auf die Tagesordnung des Bundestags kamen. Sie hat das in der Tat versucht mit einem Brief an Bundestagspräsidentin Bärbel Baas wegen einen angeblichen Bruchs von parlamentarischen Verfahrensregeln, hat die FDP Beschwerde eingelegt. Also die 5 Gesetzesentwürfe, die seien der Opposition, zu der zählt die FDP nun mal jetzt, erst am Abend von den Beratungen zugeleitet worden. Und in den Ausschusssitzungen seien die umfangreichen Änderungen auch nicht erläutert worden. Also alles sei zu schnell gegangen und die Vorschläge der FDP seien nicht berücksichtigt worden und so weiter. Also es ist so ein bisschen, man wundert sich ein wenig. Also wegen des von der FDP geplanten Bruchs der Ampelkoalition gibt es Neuwahlen, alles muss schnell gehen. Das ist der FDP dann auch wieder nicht recht. Aber sie hat tatsächlich einen Punkt. Sie zitiert da ein Schreiben unter anderem von Bärbel Baas vom 3. März 2023 an den Chef des Bundeskanzleramtes und die Vorsitzende der damaligen Regierungsfraktion, wonach die Anzahl der Eilverfahren auf das notwendige Minimum begrenzt werden sollten. Wir erinnern uns, Corona-Zeit, da hat es einiges in der Richtung gegeben. Und da gab es dann schon auch die Beschwerden, dass die Verfahren eine angemessene, fundierte Beratung für alle Abgeordneten ermöglichen müssen. Das betrifft dann nicht zuletzt auch die öffentlichen Anhörungen, zu denen Sachverständige geladen wurden. Und das ist natürlich ein Argument. Die FDP moniert weiter, dass einige Gesetze wie das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz oder das CCS-Gesetz nicht über die Ziellinie, es jetzt nicht über die Ziellinie geschafft haben. Auch das Kretis-Dach-Gesetz, Kraftwerkssicherheitsgesetz, wir wissen es, könnte man in diesem Zusammenhang noch nennen. Aber gut, sie hat ja letztlich ihren Anteil daran.
Ja, sie hat ihren Anteil daran. Sie hat aber natürlich auch einen Punkt. Und da können wir nochmal die Brücke bauen zu dem von mir gerade angesprochenen Thomas Heilmann, weil er derjenige war, der das Gebäudeenergiegesetz nochmal angehalten hat mit einer Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht, gerade wegen dieser kurzen Beratungszeiten im Bundestag. Das ist ja eigentlich auch eine parlamentarische Unsitte, dass oftmals sehr spät, sehr kurzfristig nur informiert wird über neue Gesetzesvorhaben, über Veränderungen an den Gesetzesvorhaben. Damals hatte diese Klage Erfolg, jetzt ist es nur eine Beschwerde bei der Bundestagspräsidentin und dennoch sind diese Gesetze jetzt auf der Bundestagstagesordnung und werden aller Voraussicht nach heute beschlossen.
Richtig. Und danach geht's um, wie wir wissen, um das umstrittene Zustromsbegrenzungsgesetz und den Folgen, die das Ganze haben kann. Da wollen wir gleich nach einer Pause nochmal kurz drüber reden, ob wir da nicht vielleicht auch ein Vorbild schon aus einem Nachbarland haben, was die ganze Entwicklung vorzeichnet.
Bevor wir darauf näher eingehen, geben wir einmal kurz ab für eine Marktinformation und sind gleich zurück.
Die heutige Folge wird präsentiert von MET Group, dem integrierten Energieunternehmen, das die Akteure der europäischen Energiewirtschaft auf dem Weg in eine sichere und nachhaltige Energiezukunft begleitet. MET Group, bringing new energy to Europe.
Da sind wir wieder. Carsten, du hast es vor der kurzen Werbeunterbrechung angesprochen. Nach dem Antrag zur Migrationspolitik, der mit Stimmen von Union, AfD und FDP im Bundestag beschlossen worden ist, steht am heutigen Freitag auch noch ein Gesetz zur Migrationspolitik auf der Tagesordnung. Und es könnte tatsächlich heute im Bundestag das erste Mal dazu kommen, beziehungsweise dann, wenn die meisten Menschen wahrscheinlich den Podcast hören, gekommen sein, dass ein Gesetz im Bundestag gemeinsam mit Stimmen von Union, AfD und FDP beschlossen worden ist. Das hat uns natürlich auch beschäftigt in der Redaktion diese Woche, vor allem in der Berliner Redaktion, wo wir das energiepolitische, aber natürlich auch das gesamtpolitische Geschehen immer eng verfolgen. Wir haben auch in der Redaktion diskutiert und wir sind auch zu dem Punkt gekommen oder an die Frage gekommen, was heißt das, was da gerade aktuell passiert eigentlich für eine mögliche künftige Energiepolitik? Ist so ein rasanter Kurswechsel, wie wir ihn jetzt gerade in der Migrationspolitik sehen, wäre eine derartige Verschiebung auch im Energiebereich möglich? Ja, und das ist eine spannende Frage. Ich glaube, eine Erkenntnis, die sich aus den letzten Tagen ergibt, wenn man an eine künftige Bundesregierung denkt, für Schwarz-Grün dürfte es jetzt noch schwerer werden. Die Hürde ist hoch. Robert Habeck hat in den letzten Wochen einiges dafür getan, für die Union als möglicher Koalitionspartner im Rennen zu bleiben. Aber es ist ja nicht Robert Habeck alleine, der die Grünen ausmacht. Da steht eine Partei dahinter. Das dürfte relativ schwer werden. Und auch für Schwarz-Rot ist die Hürde ein Stück weit höher gelegt mittlerweile.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also Habeck wirbt nach wie vor für die Option. Das ist mein Gefühl, das kann man, glaube ich, rauslesen, signalisiert, auch in Migrationsfragen. Durchaus Kompromissbereitschaft, dass man reden könne. Und in Sachen Energiepolitik, wir haben es in der Vergangenheit gesagt, sehe ich eigentlich keine wirklichen unüberwindbaren Hürden zwischen Schwarz und Grün. Also wir können mal ein bisschen drauf eingehen, was wir da bislang haben. Was wir in der Union, in den Energiepapier, im Wahlprogramm, in der Agenda 2030 haben. Da sind ein paar Brocken dabei, aber nichts, was, sagen wir mal, Schwarz-Grün komplett ausschließen würde. Also Überprüfung, Kernenergie, Wiedereinstieg. Das geschenkt, das weiß die Union eigentlich, dass das nichts wird. Der Rückbau findet statt. Die Betreiber wollen nicht. Dafür redet sie dann von Fusionsforschung, gegen die man ja nichts hat, gegen die auch die Grünen nichts haben, was aber frühestens in 20, 30 Jahren kommen wird. Wir haben die Forderung Abschaffung des Heizungsgesetzes. Das ist natürlich schon eher ein Brocken. Aber auch hier, wenn man genau hinschaut, es geht nicht um das ganze Gebäudeenergiegesetz. Es geht vermutlich vor allen Dingen um die Vorgabe, dass neue Heizungen zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Bislang auch nur im Neubau. Es gibt viele Ausnahmen im Bestand. Das kann man noch ausweiten. Man kann auch die Fristen nochmal verschieben, kosmetische Änderungen machen. Alles möglich aus meiner Sicht. Wärmepumpen ist so ein Beispiel. Jens Spahn hat ja da die ein Auslaufen der Förderung angedroht. Zuletzt hieß es aber von Andreas Jung, dass weiter gefördert werden soll. Kraftwerkssicherheitsgesetz, das ist auch, das, da geht's auch um Detailfragen. Also die Union will hier mehr Pragmatismus oder beziehungsweise sich am Ausland wie Belgien orientieren, also einen zentralen Kapazitätsmarkt. Und BMWK präferiert hier bislang ein kombiniertes Modell. Das kann man auch regeln. CCS an Gaskraftwerken ist natürlich nochmal so ein Thema. Aber nichts Unüberwindbares. Die Klimaziele 2045 stellt die Union nicht in Frage. Und so weiter und so fort. Netzentgelte, Stromsteuer runter, das hätte man schon machen können, wollen sie alle. Aber trotzdem haben wir jetzt eben die Frage, gibt es einen Rechtsruck auch in der Energiepolitik? Gibt es möglicherweise auch Schnittmengen mit der AfD in diesem Feld?
Ja, und wenn du mir vor zwei Wochen gesagt hättest, dass wir darüber heute im Podcast reden, hätte ich das ehrlich gesagt für ziemlich ausgeschlossen gehalten. Jetzt sind wir aber tatsächlich an einem anderen Punkt, wobei man, glaube ich, sagen muss, Schwarz-Blau, da ist das Nein der Union dazu schon sehr glaubhaft. Also da sehe ich aktuell keinen Anlass, das in Zweifel zu ziehen, auch wenn es natürlich jetzt eine deutliche Verschiebung gegeben hat und auch eine Tür aufgegangen ist, die vorher zu war. Mich erinnert das aber auch diese Situation ein bisschen an Österreich und deshalb sehe ich so ein ganz, ganz, ganz kleines Fragezeichen auch irgendwo hinter diesem kategorischen Nein. Denn wenn man sich den Wahlkampf in Österreich und auch die Wochen nach der Bundestagswahl in Österreich anguckt, da gab es von der ÖVP auch ein ganz, ganz klares Nein zur FPÖ. Da gab es auch sehr strikte Aussagen. Da gab es ein vehementes Gegeneinander von beiden Parteien. Und doch sind die Parteien jetzt kurz davor, eine Regierung zu bilden, interessanterweise auf Drängen der Wirtschaftsverbände. Also es tauchten in den vorangegangenen Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und den Neos dann plötzlich auch Wirtschaftsvertreter auf, die mit am Tisch saßen und mitgesprochen haben. Und das heißt, sie hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass die Verhandlungen zwischen den drei Parteien gescheitert sind und die ÖVP sich jetzt der FPÖ zuwendet. Und die Wirtschaftsverbände machen sich große Sorgen um die schwächelnde Konjunktur in Österreich und da haben wir ja auch eine Parallele zu Deutschland.
Genau, das Thema haben wir auch. Also Habeck, Wirtschaftsminister Habeck hat diese Woche den Jahreswirtschaftsbericht 2025 vorgelegt oder vorlegen müssen, so muss man es ja fast sagen. Und weil er die Wirtschaftsprognose für das laufende Jahr deutlich nach unten korrigieren musste. Das Bruttoinlandsprodukt soll lediglich um 0,3% zulegen. Zuvor war die Regierung noch von 1,1% ausgegangen. Also eine andauernde Stagnation, die da verkündet wurde. Andere wie der BDI sehen Deutschland sogar im dritten Rezessionsjahr in Folge. Also haben ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung errechnet. Und die Wahl von Donald Trump und mögliche Zölle sind in den Prognosen noch gar nicht eingerechnet. Also es kann noch viel, viel übler kommen. Habeck macht hier weniger, das kann man noch erwähnen, die hohen Energiepreise dafür verantwortlich, als vielmehr mangelnde Investitionen, die nicht ganz umgesetzte Wachstumsinitiative, Unsicherheiten wegen der Neuwahlen, verweist auch auf die Geopolitik. Also die Strom- und Gaspreise lägen eigentlich sogar wieder auf oder sogar unter dem Niveau von 2017 bis 2020. Aber nichtsdestotrotz der Abstand zu internationalen Wettbewerbern wie die USA, der hat sich vergrößert. Also insgesamt ein alarmierender Mix, Migrationskrise, Wirtschaftskrise. Wir haben weiter die Klimakrise. Also da kann einen schon auf Sicht und die kommenden Wahl Angst und Bange werden. Oder eben mit Blick auf die Wahl danach.
Dann lass uns doch mal dann eben drauf gucken, auch auf die Wahlprogramme, auf energiepolitische Papiere, die ja schon seit längerem bekannt sind. Und lass uns mal gucken, was trennt Union und AfD eigentlich Energie in der Energiepolitik? Und ich denke mal, da gibt's paar ganz, ganz zentrale Punkte. Einen vorangestellt ist natürlich, dass die Union den menschengemachten Klimawandel nicht in Frage stellt, nicht anzweifelt im Gegensatz zur AfD und dass die Union daraus auch ableitet, dass das Klimagas CO2 vermieden werden soll, verringert werden soll und die Union geht da klar den Pfad der CO2-Bepreisung und damit liegt sie den Positionen der AfD ja wirklich sehr fern.
Ja, die möchte das ganze Thema eigentlich komplett ignorieren, CO2-Bepreisung abschaffen, auf Klima gar nicht eingehen. Das ist natürlich, das ist eine Parallelwelt, über die wir hier reden. Es gibt noch ein paar andere Punkte. Russisches Gas, Nord Stream 2 reparieren, wieder russisches Gas beziehen. Das sehe ich bei der Union auch nicht. Also klar, wenn man in den Osten schaut, den einen oder anderen CDU-Ministerpräsidenten hört, dann klingt das manchmal auch ein bisschen anders, aber insgesamt sehe ich das nicht. Das trennt die beiden. Wiedereinstieg Atomkraft, naja, das ist eben das Wording auf der anderen Seite, die Fakten sind auf der anderen. Das wird halt nicht kommen. Dann haben wir das Thema Windräder, Alice Weidel mit ihrer Ankündigung, Windräder abreißen zu wollen. Friedrich Merz findet sie auch hässlich. So weit geht die Union aber dann doch nicht.
Ja, aber es gibt doch schon auch manches Verbindendes. Also ja, du sagst, die Position zur Kernenergie, die ist gemeinsam da. Auch wenn die Energiewirtschaft zuletzt gesagt hat, sie ist unrealistisch. Es war trotzdem auch in den vergangenen Tagen ein ganz interessantes Interview mit Leonhard Birnbaum, dem Chef von E.ON, einem der Unternehmen, das für den Betrieb der Kernkraftwerke zuständig war, der davor stets gesagt hat, das ist eine politische Entscheidung, wie man mit der Kernenergie weiter verfährt. Jetzt ist er doch eher in die Richtung geschwenkt, hält das für einen politischen Fehler. Das fand ich schon auch interessant, diese leichte Verschiebung. Aber in der Kernenergie sind sich Friedrich Merz und die AfD prinzipiell schon sehr nah. Und wo sie sich auch nah sind, das ist eben bei der Ablehnung des Gebäudeenergiegesetzes. Da gäbe es ja auch eine Dreierkonstellation. Konstellation aus Union, AfD und FDP, genauso wie beim Verbrennerverbot. Also wenn wir so ein bisschen von dem Stromsektor weggucken, auf den Wärmesektor, auf den Gebäudesektor, auf Verkehr, da gibt es womöglich durchaus mehr Überschneidungen, vielleicht auch mehr Überschneidungen als mit den Grünen. Also du hast vorhin gesagt, es gibt bei den Grünen durchaus auch Brücken und Verbindendes. Das gibt es hier aber durchaus auch in einzelnen Punkten. Was dazwischen steht, ist eben tatsächlich, dass die Union zwar bestimmte Maßnahmen ablehnt, aber sagt, wir haben ja ein Instrument mit der CO2-Bepreisung, das den Pfad weist, und die AfD lehnt ja diesen Pfad komplett ab. Trennendes und Verbindendes gibt es auch bei der Frage des Kohleausstiegs. Die Union, die AfD sagt dann natürlich, lehnen wir ab, brauchen wir nicht. Die Union bremst zumindest ein Stück weit, und was auch denkbar wäre, wäre zumindest ein Verschieben der Klimaziele auf der Zeitachse nach hinten. Das wäre mit beiden Parteien sicherlich zu machen. Aber im Kern kann man schon sagen, es gibt doch auch einige Punkte, die da Trennendes aufzeigen. Aber es gibt auch manches Verbindende, und ja, diese Frage der der Windkraft, da war Alice Weidel natürlich irgendwie deutlicher. Da ist sie natürlich in ihrer populistischen Sprache auch etwas brachialer, weil sie einfach sagt, wir reißen die Windkraftwerke ab. Friedrich Merz war da natürlich nicht ganz so deutlich. Er hatte gesagt, also das ist eher ein perspektivisches Thema, hat von Übergangstechnologie gesprochen, aber auch gesagt, dass er sie am liebsten eigentlich wieder abbauen würde. Nicht mit dem Argument, weil wir andere Technologien haben, sondern mit dem Argument, weil sie hässlich sind.
Ja,
würde er wahrscheinlich auch kein zweites Mal so sagen.
Würde er wahrscheinlich nicht. Und wie gesagt, das eine ist was gesagt wird in diesem Zusammenhang. Das andere, was wirklich dann umgesetzt werden kann, auch politisch. Also ich bezweifle so ein bisschen, dass die Union sich beispielsweise mit Landwirten anlegen möchte, die ja zum Teil längst auch als Energiewirte tätig sind. Da denke ich, da wird dann letztlich dann doch das pragmatische, das politisch pragmatische Argument vorherrschen. Aber ja, klar, es gibt Schnittmengen, du hast es erwähnt, Verbrennerverbot, die Klimaziele könnte man auch noch verschieben. Insgesamt ist schon die Frage, wo die Reise hingeht.
Absolut, also das ist natürlich offen, gerade in so einer absolut dynamischen Phase, wie wir sie momentan erleben. Für uns zwei beide ist eben jetzt noch nicht bekannt, was am heutigen Freitag im Bundestag abgestimmt wird. Aber es hat eine Verschiebung gegeben. Erstmals ist die Tür auf für gemeinsame Beschlüsse mit der AfD im Bundestag. Viele sagen, das ist ein Skandal. Da kann sich jeder, glaube ich, eine eigene Meinung dazu bilden. Ich finde, es war eine sehr turbulente und bewegte Woche, und es wird wahrscheinlich jetzt auch so weitergehen. Viele Bundestagsabgeordnete fahren jetzt am Wochenende in ihre Wahlkreise. Da werden sie auch erst das Feedback zu den jüngsten Ereignissen dann kriegen. Ich würde den Podcast heute aber ganz gern auch schließen wollen, nochmal mit einer persönlichen Anmerkung, weil ja, es gibt unheimlich viel Aufregung über das, was jetzt politisch gerade passiert. Und ich bedauere aber auch ein Stück weit, was da jetzt passiert, weil man ehrlicherweise sagen muss, dieses parteipolitische Gezänk bestimmt jetzt absolut die Schlagzeilen. Und die traurigste Nachricht der letzten Tage, die geht halt nur mal einfach unter. Und das ist eben das, was in Aschaffenburg passiert ist. Eine vollkommen verrückte Tat, bei der ein zweijähriges Kind gestorben ist. Noch ein weiterer Mensch, eigentlich unfassbar. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass die Politik momentan ja den Wahlkampf da eigentlich drüber stellt. Und die eigenen Interessen über die Trauer und die Schmerzen der dort betroffenen Familien und Menschen. Und vielleicht ist das der eigentliche Skandal. Das ist auf jeden Fall die traurigste und schlechteste Nachricht dieser Woche.
Ich möchte mich dem vollumfänglich anschließen. Das fühlt sich alles nicht gut an. Eigentlich wäre es angebracht gewesen, mal kurz innezuhalten und zurückzutreten, Schritt, und wirklich drüber nachzudenken, was muss passieren. Was muss gemeinsam passieren? Das geht offenbar nicht. Wir haben Wahlkampf, der geht weiter. Und Entsprechend stehen wir vor turbulenten Wochen. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Apropos Wahlkampf. Unser Energate-Wahlcheck, der startet heute, wird online gehen. Es ist eine Art Wahlomat für Energiepolitik. Gemeinsam mit BET Consulting haben wir 24 energiepolitische Thesen identifiziert und ausgewertet. Also es geht um Klimaschutz, Kraftwerksstrategie, Netzausbau, Stromkosten, Heizungstausch, um nur einige Beispiele zu nennen. Schauen Sie doch mal vorbei unter www.energate-wahlcheck.de. Klicken Sie sich durch. Es macht Spaß, es ist interessant. Es würde uns freuen.
Vielen Dank, Carsten. Keine einfache Folge heute, auch für uns. Eine Folge, die ein bisschen anders war, als normalerweise das News-Update von Energate ist, aber auch in einer besonderen Situation. Wir nehmen natürlich auch Kritik entgegen, Anmerkungen. Melden sich gerne bei uns, kommen Sie auf uns zu. Dann schließen wir diese Folge für diese Woche. Carsten, vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast, dass wir diese Folge heute zu zweit bestritten haben. Und wir wünschen erstmal eine gute Zeit und erhoffen uns auch vielleicht dann auch irgendwann wieder ein bisschen Vernunft und mehr Ruhe in der Politik. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.